D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und weil sich das so schön bewährt hat, ist er nicht allein heute Abend. Guten Abend, Anna Wollner.
Guten Abend, Tom Westerholt.
Letzte Woche haben wir das Jahr 2016 ein bisschen auseinandergenommen, also freundschaftlich auseinandergenommen. Wir waren, glaube ich, nicht zu böse.
Und wir haben uns auch, anders als ich es prophezeit habe, auf dem Weg nach unten nicht geprügelt.
Wir haben uns nicht geprügelt, genau. Die nicht vorhandenen blauen Augen sind längst wieder abgeschwollen. Nee, es gab ehrlich gesagt, es gab nicht so viel Streit über 2016. Wir waren doch am Ende relativ versöhnlich, so ein bisschen mit dem Credo, so richtig wahnsinnig viel Elementares ist nicht hängen geblieben. Es war aber auch kein total grottenschlechtes Kinojahr.
Ja, und weil wir uns so viel Mühe gemacht haben mit 2016, haben wir jetzt, während alle anderen Silvester gefeiert haben, einfach auf die Vorspultaste gedrückt.
Richtig.
Und machen jetzt den Jahresrückblick 2017.
Genau, wir gucken jetzt schon mal drauf, was 2017 eigentlich besonders gut und besonders schlecht war. Wir gucken für euch natürlich ein bisschen auf die eher mainstreamigen, eher blockbusterigen Filme, genauso wie auf die, die wir euch jetzt schon, da wir ja alles schon gesehen haben, jetzt schon als so ein bisschen Geheimtipp für 2017 verkaufen wollen. Und natürlich gibt es auch noch einen kleinen Ausflug in die Serien, also nicht nur die Filme 2017, sondern auch das, was auf dem Smallscreen startet in diesem Jahr. Das wollen wir machen in den nächsten 55 Minuten. Eine Stunde Film, Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Wir wollen nicht vergessen, bei all dem Vorschau auf 2017, dass wir ja schon 2017 haben und natürlich auch diese Woche Donnerstag Filme anlaufen.
Wir landen bald. Und Ich bin der Einzige, der wach ist.
Ich verstehe nicht. Was darf ich Ihnen zeigen?
Zeig mir Homestead 2.
Homestead 2 ist der vierte Planet im Bhakti-System.
Und wo sind wir?
Wir befinden uns im Transit von der Erde zu Homestead 2. Unsere Ankunft wird in etwa 90 Jahren sein.
Was?
Landung auf Homestead 2 in 90 Jahren, 3 Wochen und einem Tag.
Warte, wann haben wir die Erde verlassen?
Vor etwa 30 Jahren.
Und da regen wir uns manchmal auf, ne, über Verspätungen bei den ganzen Billigfliegern. Wenn du seit 30 Jahren irgendwo hinfliegst und noch 90 Jahre Flug vor dir hast, hast du ein Problem, zumindest im Film Passengers, wenn du ganz offensichtlich einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige überhaupt bist, der viel zu früh aufgewacht ist. Anna, ein Science-Fiction-Film, in dem Menschen die Erde verlassen wollen. Der Flug zum neuen Heimatplaneten soll 120 Jahre dauern. Deswegen liegen die Menschen alle in so speziellen Kapseln, die sie diese 120-jährige Reise überleben lassen, ohne zu altern. Aber unser Protagonist, gespielt von Chris Pratt, ist zu früh aufgewacht.
Klassischer Fall von dumm gelaufen und so ein bisschen klassischer Fall, also die ganze Ausgangssituation dieses Films erinnert ein bisschen an die Titanic. Es geht darum, neue Welten zu entdecken oder eine neue Welt zu entdecken. Und er bleibt nicht allein, denn irgendwann steht Jennifer Lawrence vor ihm in Form von Aurora, einer jungen Journalistin, die auch aufgewacht ist. Und nun sind die beiden ganz allein in diesem riesengroßen, jetzt hätte ich fast Traumschiff gesagt, aber es ist natürlich ein Raumschiff und machen das, was Mann und Frau wahrscheinlich immer in dieser Situation tun würden. Sie bändeln an und es entspinnt sich eine Weltraumromanze zwischen den beiden.
Weil die Auswahl ja aber auch nicht sonderlich groß ist, ne?
Also, es ist so ein bisschen dieses Last Man Standing.
Ja, Last Man Standing meets Adam und Eva natürlich auch ein zentrales Thema. Die ersten Menschen oder die einzigen Menschen, ein Mann, eine Frau zu sein auf diesem, ich fand das mit Traumschiff gar nicht so verkehrt, denn dieses Teil müsst ihr euch vorstellen als gigantische, fliegende Welt, hätte ich beinahe gesagt.
Kleinstadt.
Also Kleinstadt, ja,
genau. Es sind,
genau,
glaube ich, 5000 Leute an Bord, die schlafen und dann noch irgendwie so ein paar, 200
Richtig.
Und ein paar zerquetschte Crewmitglieder, die,
genau,
aber auch schlafen hinter einer extra gesonderten Wand. Das heißt, sie sind halt wirklich auf sich alleine gestellt und versuchen, diese Mauern auch zu durchbrechen, was nicht immer funktioniert.
Und das gibt spätestens in dem Augenblick ein Problem, wenn man ganz zu zweit ist und dann auch noch mit diesem Traumraumschiff verdammt nochmal technisch irgendwas nicht in Ordnung zu sein scheint.
Sowas ist noch nie passiert.
Die Roboter gehen dauernd kaputt. Mit dem Kerl sind's 15?
15.
Die Frühstücksbar spielt seit heute verrückt.
Ja, und ein Fahrstuhl.
Letzte Woche ging die Tür nicht mehr. Ich war 2 Tage in meiner Kabine eingesperrt.
Sowas ist nicht möglich. Nicht auf diesem Schiff.
Computergesteuerte Programme, die den beiden hin und wieder mal so ein bisschen helfen, aber auch nicht wirklich was beantworten können. Was ich mich gefragt habe, haben wir den Film zusammen im Original gesehen oder?
Nee, wir haben ihn getrennt voneinander gesehen, was hin und wieder passiert. Ich habe ihn aber, glaube ich, im Original gesehen
und ich
nicht in 3D.
Und ich nämlich auch. Und ich habe mich gerade gefragt, weil das ja ein Ausschnitt aus der synchronisierten Fassung ist, sind das die Synchronstimmen von Jennifer Lawrence und Chris Pratt, die wir kennen?
Nee, das habe ich mich heute beim Schneiden der Töne auch gefragt und ich glaube, es haut nicht hin.
Ganz strange, habe ich nämlich vorhin auch gedacht, bei beiden. Also wenn ihr da reingeht in die synchronisierte Version und kennt natürlich die deutsche Synchronstimme von J. Law aus den Tribute von Panem-Filmen und auch aus den anderen, Silver Linings war immer dieselbe Synchronsprecherin. Vielleicht achtet ihr mal drauf. Ich hatte das Gefühl, bei beiden ganz merkwürdige Stimmen. Sei es drum. Es gibt ein Problem an Bord des Raumschiffs und das müssen die beiden nun irgendwie lösen, wenn sie nicht noch lange vor Ablauf dieser Restflugzeit von 90 Jahren mit diesem ganzen Raumschiff in die Luft fliegen wollen. Science Fiction, Romanze haben wir eben schon gesagt. Du warst auch zwiegespalten.
Ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil der Film ein großes moralisches Dilemma hat, was er überhaupt nicht weiß, auszuspielen und auszutragen und auszudiskutieren und einen selber als Zuschauer ein bisschen damit alleine lässt. Was der Film aber kann und was er wirklich tut, ist unglaublich geil aussehen.
Oh,
also
ja.
Das ist so ein bisschen, ja, Puristen oder Science Fiction Nerds werden sich erfreuen an dieser Optik. Es gibt so ganz krasse, freischwebende Treppen, diese die Lofts, in denen sie dann irgendwann wohnen, hätte ich auch gerne, einfach nur nicht im Weltall, sondern vielleicht irgendwo in Berlin. Das sieht alles schon sehr, sehr geil aus, ist aber von der Geschichte her unglaublich tot.
Das stimmt, ja. Die beiden miteinander, umeinander herum. Natürlich kommt dann irgendwann auch der vorprogrammierte Stress, wenn man da so ganz alleine zu zweit ist, verliebt man sich erst so lange, bis man sich wegen was auch immer furchtbar auf den Sack geht. Großartig, vielleicht als kleiner Appetizer für euch, die Beantwortung der Frage, was passiert, wenn man in einem Schwimmbad sich befindet, während die künstliche Gravitation aussetzt.
Für mich eine der geilsten Szenen ever. Das war schon
Highlight.
Ganz geil gemacht, wie Jennifer Lawrence in einem Wasserball gefangen ist. Natürlich mit Stunt-Double gedreht, aber ich glaube, die hat über eine Woche in diesem Pool gehangen, um diese Szene zu drehen. Die ist auch, glaube ich, schon im Trailer und beim Trailer finde ich sowieso mal wieder der Beweis dafür, wie man in 2 Minuten 20 Leute auf eine vollkommen falsche Fährte locken kann.
Absolut richtig. Also ihr müsst den Film ein bisschen mit Vorsicht genießen. Tolle Science-Fiction-Optik kriegt ihr in jedem Fall. Die Geschichte von Anna und ich beide ein bisschen, ja, hakelig, langatmig an manchen Stellen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass du die beiden Protagonisten, die da so ganz alleine miteinander auf dem Schiff waren, hast treffen können, nämlich Chris Pratt und Jennifer Lawrence.
Das stimmt. Und die sind ja nun im Film, harmonieren die ganz gut auf der Leinwand und das machen sie im echten Leben fast noch mehr. Sie haben den gleichen Humor, immer so ein bisschen derbe, aber nie unter der Gürtellinie. Die fallen sich gegenseitig ständig ins Wort und haben sich auch bei den Dreharbeiten das ein oder andere Mal gegenseitig fertig gemacht.
She pranked me kind of one time when this light exploded and we were sitting talking and, you know, waiting in between setups or something, and this light bulb exploded on set, as they sometimes do, and she screamed, ah!
Like a woman.
And then immediately she said, oh my God, Chris, I can't believe you just screamed like that.
Ja, die hatten nicht nur bei den Dreharbeiten Spaß, sondern auch auf der gefühlt 90 Jahre oder 120 Jahre dauernden Promotour danach.
Absolut.
In der sie sich gegenseitig auch den einen oder anderen Streich gespielt haben.
So, überträgt sich das denn nun auf den Film deiner Ansicht nach, diesen Spaß, den man bei YouTube in diesen gefühlt 150.000 Interviews sehen kann?
Also in den lustigen Momenten, die der Film hat, schon. Was ich überhaupt nicht ernst nehmen konnte, war tatsächlich die Romantik in dem Film. Mhm. Das fängt bei mir wirklich an in der Szene, in der sie versucht, ihn auf dem Cafeteria auf dem Tisch,
ja,
zu verführen und da so eine Art Lapdance zwischen Besteckkasten und Tablett macht, wo ich wirklich auch erstmal lachen musste, weil sie halt einfach diese platonische Beziehung außerhalb der Leinwand haben und da das Vorstellungsvermögen ein bisschen schwer ist.
Ja, ja, ich habe mich tatsächlich gefragt, bei diesem Move über den Tisch, dieses Krabbeln auf allen Vieren, ob ich das seit Michelle Pfeiffer in Catwoman überhaupt noch mal irgendwo gesehen habe. Ich glaube nicht. Aber der Look des Films, da haben wir eben schon uns sehr drauf geeinigt, dass der wirklich sehr gut ist. Habt ihr darüber sprechen können?
Haben wir, weil sie natürlich, also nicht nur Jennifer Lawrence, sondern auch Chris Pratt natürlich das Problem hatten, du kriegst erstmal so ein Drehbuch. Ein Drehbuch, was jahrelang auf der Blacklist in Hollywood stand, was keiner verfilmen wollte, weil es keine Vorlage dazu gibt. Und dann liest du dich da durch und hast eine Liebesgeschichte und da steht dann immer Space, also spielt im Weltall und du kannst dir das alles überhaupt nicht vorstellen.
You know, when you're reading it, there are no special effects, there is no big ship, there is no, you know, all you're reading is this love story and this human tale between this, for me, this woman who thought she was going to be the first person ever to do something with this giant ambition that loses her life. and it completely changes into something else. So for me, that was all I had. I knew that it would be in the setting of space. And then when we got to set and we saw this giant stage and this huge, you know, four-story, you know, ship, and we really start seeing all of the other elements that get added to it that only make it better.
Ja, und nun kann man sich natürlich die Frage stellen, warum denn überhaupt im Weltraum und nicht einfach irgendwo anders, aber darauf hat Chris Pratt die richtige Antwort.
The dilemmas that these characters find themselves in would not be possible without the suspension of disbelief about a few elements of science, a few science fiction strokes. But essentially all of the problems, all of the things that we're dealing with, the themes, the dramatic themes of isolation, being cut off from humanity, guilt, redemption, sorrow, love, these are all things that are very human. And so it was those elements of emotion that attracted me to the script, but you couldn't tell this story anywhere else. This certain set of mysterious circumstances couldn't happen on an island or like in a haunted house or anything like that. You know, that has to be set in this very specific set of circumstances.
Gut und schön, aber Method Actor wie wir beide hätten natürlich sofort zu Sony gesagt, können wir drehen den Film, kein Problem, aber dann bitte auch, also mit Real Feel, schickt uns da oben hoch, ich muss mal im Weltall gewesen sein. Wie war das da bei den beiden und der Vorstellungskraft da oben zu sein?
Also ich glaube, Jennifer Lawrence läuft bei der Vorstellung, ins All geschickt zu werden, relativ schnell in die entgegengesetzte Richtung, vor allem wenn es um 120 Jahre geht.
I think I could take like a couple days and have a nice, you know, open up a nice Bordeaux and stare out at the cosmos and have a lovely time. And then day three, I'd probably start losing my mind.
It's hard to imagine how long you can go. I think one of the interesting ideas that we deal with in this movie is isolation and how isolation can be magnified when you're experiencing it in the presence of someone else. Nothing can make you feel more alone than being alone while standing next to somebody.
Is that about me?
Ja, die beiden fallen sich ständig gegenseitig ins Wort und beziehen auch alles immer direkt auf sich. Und das Gute daran, also bei dieser Idee, Jennifer Lawrence ins All zu schicken, die würde das für Geld nicht tun.
The idea of going into space is awesome. I would love it. I don't think in my lifetime it's going to be advanced enough where I'm not gonna really, really worry about the safety, and I won't be fun. I mean, you should have seen me on our airplane last night. So I don't think anybody would want to take me to space. Just imagine taking your chihuahua. But like 130 pounds.
Es gab auf dem Flug nach Berlin wohl die ein oder andere Komplikation. Ja. Und sie hat wirklich tatsächlich dann irgendwann an Chris Pratt geklammert, auf seinem Schoß gesessen, wie ein kleiner Chihuahua, weil sie Angst hatte, Berlin wird sie niemals erreichen.
Ja, Flugangst ist ja wohl bei einigen Hollywood-Stars relativ weit verbreitet. Chris Pratt werden wir in der Sendung heute auf jeden Fall noch wieder treffen, in einem der am sehnsüchtig erwartetsten Blockbuster. Am sehnsüchtigsten erwarteten Blockbuster.
Sag doch einfach, ich bin gut.
Ja. Genau, ich bin Groot. Wenn wir noch wiedersehen, ich hätte die beiden vielleicht ganz gerne mal gesehen, wirklich in so einer Smash-Komödie zusammen, denn das kann Jennifer Lawrence ja wirklich auch. Die hat ja großes komödiantisches Talent.
Er
vielleicht
auch.
Und er sowieso, das wissen wir von ihm. Und vielleicht, dass das vielleicht statt so einer Sci-Fi-Romanze, vielleicht wäre das für die beiden so bei dem Spaß, den die haben, gar nicht mal schlecht.
Ich glaube, die haben sich so lieb gewonnen, das kommt noch.
Mit Sicherheit. Also ab Donnerstag für euch neu in den Kinos ist Passengers. Wir haben alles dazu gesagt, was ihr wissen müsst. Und gleich gibt es tatsächlich das, was sonst noch 2017 möglicherweise Sehenswertes startet.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Letzte Zettel werden sortiert auf dem Schlussakkord von The Kooks. Ach, Anna. Haben wir uns schon entschieden, ob jetzt Passengers eigentlich zu den erwarteten Blockbustern des Jahres zählt?
Ne, bei mir fällt der schon gar nicht mehr rein, einfach weil der die Woche schon startet.
Richtig.
Ich finde das immer irgendwie, die Filme, die zwischen den Jahren oder in der ersten Januarwoche laufen, die fallen immer hinten runter, gefühlt.
So ein bisschen.
Warum,
ne?
Auch immer.
Ja, obwohl sie vielleicht tatsächlich auch schon wirklich gut sind. Aber gut, wir haben drüber gesprochen, insofern Häkchen dran für heute Abend. Ich habe hier noch schlanke 3 Seiten Blockbuster. Ne,
reicht für die nächsten 37 Minuten.
Das reicht für den nächsten Minuten.
Wenn du es jetzt noch schaffst, sie alphabetisch zu sortieren, ist die Sendung gerettet.
Ich habe sie natürlich chronologisch sortiert.
Ah, du Fuchs.
Ne? Wir gehen durch das Jahr mit den Blockbustern. Manchen haben wir schon gesagt, da reicht Name-Dropping jetzt noch im Januar, 19.01. XXX. Ja gut, Wiedersehen mit Vin Diesel in der Paraderolle. Neben Fast and Furious, Action-Geballer, kann man gucken, kann man lassen. Was ich mich viel mehr frage, am 26. Januar, Resident Evil 6 heißt nun tatsächlich The Final Chapter. Ist es endlich das Ende der Umbrella Corporation und mit Mila Jovovich als Alice im Zombieland?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich glaube, wenn ich diesen Film gucken würde, wäre es mein erster Resident Evil Film ever.
Siehst du, bei mir wird es wahrscheinlich dann der 6. sein, wenn ich ihn sehe, und ich hoffe tatsächlich, dass danach Schluss ist. Übererzählt die Geschichte. Passend zum Start der Berlinale, 50 Shades of Grey Teil 2. Deshalb so perfekt zum Start der Berlinale, weil da muss man über den Film wirklich in der Woche kein bisschen reden.
Ja, oder keiner interessiert sich für die Berlinale, weil alle wissen wollen, ob 50 Shades of Darker noch schlimmer ist als 50 Shades of Grey. Ich finde ja mittlerweile bei den beiden Filmen, okay, Dakota Johnson hat einfach mal null Schauspieltalent. Warum sie diese Rolle überhaupt bekommen hat, ich weiß es nicht. Jamie Dornan kann auch gut, das zeigt er immer wieder, vor allem auch in Serien. Hier ist bei mir jetzt der Trash-Faktor so hoch, dass ich glaube, gerne mit einem Eimer Popcorn da reingehe, um die beiden einfach scheitern zu sehen.
Ja, ich komme mit einem Eimer Schnaps auf dem Schoß, dann überstehe ich es vielleicht. Im Februar freue ich mich drauf auf den zweiten Teil von John Wick. Den ersten fand ich beinahe Tarantino und Rodriguez. Dieser Criminal Noir Third-Person-Shooter fand ich, ist die beste Rolle gewesen, die Keanu Reeves seit Jahren gespielt hat.
Ungefähr seit Speed. Und ich habe immer noch so ein bisschen Mitleid mit dem Hundewelpen.
Och, man tötet keine Hunde. Himmel, Arsch noch eins, das gehört sich nicht. Ein Wiedersehen und ein Abschied gleichermaßen von Hugh Jackman, alias hier Adamantium-Skelett-Kralle Wolverine, gibt's Anfang März. Logan wird er einfach nur heißen. Und das dritte Solo-Abenteuer und sein angeblich letzter Auftritt in der Rolle sein. Gespannt bin ich auf Kong, Skull Island.
Da fand ich, war der erste Trailer schon ein bisschen geil. Und
fand ich auch.
Also es ist halt auch einfach mal die Besetzung, die es machen kann.
Tom Hiddleston
und Brie Larson.
Ja.
Finde ich einer der wenigen Blockbuster, auf die ich mich richtig freue. Und wir haben ja dieses Jahr noch einen anderen Affen im Kino, nämlich Planet der Affen.
Richtig.
Da sage ich schon, wenn Affen in diesem Jahr, dann bitte mit Tom Hiddleston.
Absolut. Im März auch der nächste Mega-Disney-Blockbuster, die nächste Zeichentrick-Verfilmung, die wir im Kino sehen werden, nach Cinderella, nach Dschungelbuch, ist es diesmal Die Schöne und das Biest.
Wer ist da?
Möchtest du deines Vaters Platz einnehmen?
Komm ins Licht.
Zeig mir das Mädchen.
Seht sie euch an. Was, wenn sie die eine ist? Die eine, die den Bann bricht.
Der Bann muss gebrochen werden. Es ist vielleicht ein bisschen schade bei allem Pomp, wo der Trailer nach aussieht, dass man natürlich einfach in dem Fall alles schon vorher weiß. Ich glaube, kaum jemand kennt diese Geschichte nicht. Trotzdem, Emma Watson als junges Mädchen, das dem Biest im Schloss begegnet, vielleicht trotzdem reizvoll.
Also ich freue mich ein bisschen drauf, weil es ist der erste richtige Mädchenfilm in dem Jahr. Und Emma Watson singt. Ich habe mir letzte Woche nochmal den Disney-Film angeguckt von 1991, oder glaube ich 92. Und es gab ja vor 2 oder 3 Jahren diese furchtbare französische Schöne und das Biest-Verfilmung mit Vincent Cassel als Biest und Léa Seydoux als Schöne. Und da ist die Messlatte jetzt relativ niedrig angesiedelt, weil es kann einfach nur besser werden.
Das hoffe ich allerdings auch. Vin Diesel hatte ich eben schon angesprochen, Triple X. Im April sehen wir ihn dann noch im 8. Teil von Fast and Furious. Das finde ich mittlerweile, ich würde mich im Leben über die Gesamtsituation nicht lustig machen. Aber ich finde es befremdlich und ein bisschen strange, wie Vin Diesel mittlerweile den Namen Paul Walker nur noch aussprechen muss und gefühlt Millionen von Tuning-Fans sofort auf die Knie gehen und gottgleiches Anbeten starten. Also,
aber also die Fast and Furious-Reihe ist, finde ich, mit ein paar Ausnahmen, also gerade die letzten beiden waren richtig, richtig geil, weil die sich halt einfach noch was trauen und die es immer noch mal schaffen, sich aus dem letzten Film zu toppen. Das ist nun jetzt schwierig, aber im Trailer gibt es, glaube ich, schon ein U-Boot. Insofern haben sie dann wirklich tatsächlich alles durch mit dem Panzer, mit dem startenden Flugzeug. Ich glaube, Fast and Furious 9 müsste, um den letzten dann zu toppen, auch irgendwie auf dem Mond spielen oder sowas. Aber selbst das würden sie vermutlich hinkriegen.
Höchstwahrscheinlich. Im April ist es dann soweit.
Glück! Nicht auf diesen Knopf. Dann geht nämlich sofort die Bombe hoch und wir sind alle tot. Los, wiederhol es. Was habe ich gerade gesagt?
Ich bin Groot.
Nein! Nein, das ist der Knopf, der uns alle umbringt. Versuch's nochmal.
Ich bin Groot.
Nein!
Guardians of the Galaxy Volume 2, das ist vielleicht die Superhelden-Vorfreude des Jahres, Superhelden, Anti-Superhelden, wie auch immer.
Ja, aber auch da ist bei mir so ein bisschen die größte Angst, dass es vielleicht auch eine große Enttäuschung wird.
Glaube ich nicht.
Der erste, der kam halt einfach aus dem Nichts und hat uns komplett umgehauen, genauso wie Deadpool letztes Jahr. Und man war bei der Fortsetzung ja auch so ein bisschen Angst hat. Ich hoffe, sie ruhen sich nicht aus und machen einfach das gleiche Konzept nochmal. Der Trailer ist der Hammer. Und ich hasse Trailer und musste hier wirklich, ich lache jedes Mal, immer wieder, aufs Neue. Ich hoffe aber, dass sie sich wirklich weiterentwickeln und nicht einfach nochmal das Gleiche erzählen.
Und jetzt das kleine Fun Fact zum Schluss. Es ist genau genommen sogar Vin Diesel zum Dritten, der ja im Original Groot spricht.
Und spielt.
Und spielt, ja, ja, klar. In dem Fall hier jetzt als Baby Groot, da muss sich der große Vin Diesel ganz klein machen.
Ach, man hat da einfach ein bisschen Luft rausgelassen, dann
oder
passt das schon.
Einfach Stöpsel mal ziehen, dann passt auch Vin Diesel in den Baby Groot-Körper rein. Brauchst du ein fünftes Mal Johnny Depp als Captain Jack Sparrow?
Dann Johnny Depp brauche ich gar nicht mehr.
Gut, dann brauchen wir auch über Salazars Rache im Main nicht weiter zu sprechen. Ex-Bond-Bösewicht Javier Bardem als schwarzes Blut sabbernder Salazar. Auch da jetzt schon die Trailer überall unterwegs. Frage im Juni, was hat eigentlich Tom Cruise geritten? Remake, Re-Entry von Die Mumie?
Ich glaube, er möchte weiterhin in schlechten Filmen mitspielen.
Möglicherweise. Auch im Juni Wonder Woman. Und da wird es ein bisschen interessant, weil das dann quasi der erste Gegenschlag 2017 von DC gegen Marvel sein soll. Im vergangenen Jahr 2016 hat das weniger als mäßig geklappt mit Batman vs. Superman und mit den anderen Vollchaoten dieser Truppe da von mordenden Schlägern, dieser zusammengesponnenen. Jetzt also Wonder Woman mit einer, ja, ich weiß auch nicht, ich mochte Gal Gadot ja wirklich sehr gerne. Auch im Interview zu Batman vs. Superman ist eine ganz reizende junge Schauspielerin. Jetzt haben wir sie aber initiiert in ihrem Solo-Abenteuer als Wonder Woman und wieder, wie schon wir es von Captain America kennen, angesiedelt irgendwie so im Zweiten Weltkrieg mit Chris Pratt, mit Captain James T. Kirk als Sidekick.
Da bin ich auch irgendwie zusammengezockt und habe gedacht, gibt es in Hollywood wirklich keine anderen jungen, attraktiven Männer mehr, dass man für sowas immer Chris Pratt nehmen muss?
Ja.
Und was taucht der jetzt auf einmal bei DC auf? Das ist irgendwie... Es haut nicht mehr hin und ich hatte da auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich gucke irgendwie einen schlechten Actionfilm, also im Trailer einen schlechten Actionfilm aus den 80er Jahren.
Ja, optisch habe ich gedacht Tomb Raider. Das sieht irgendwie nach einem visuell aufgepoppten, peppten Tomb Raider aus. Also da, man soll ja nicht im Vorfeld schon irgendwas schlecht reden mit Absicht. Wir kriegen ja auch keine Kohle von Marvel, dass wir hier irgendwie gegen DC reden. Der Trailer auf jeden Fall hat mich nicht umgehauen. Genauso wie der Transformers 5, The Last Night. Dieses Last Night hat mich auch ein bisschen hoffen lassen. Es könnte der letzte Transformers-Film sein. Wahrscheinlich ist es aber nur der letzte mit Michael Bay als Regisseur, befürchte ich.
Ich weiß auch gerade, wer ist es? Mark, und auch Mark Wahlberg spielt ja bei Transformers noch
spielt mit. Spielt mit, ja.
Und Josh Duhamel ist es, glaube ich.
Mm, genau.
Und ja, wobei ich auch, ich habe ja so eine leichte, warum auch immer, ich mag ja auch Fast and Furious. Also ich habe so eine leichte Vorliebe für richtig gut gemachten Trash, wo ich das wirklich mit reinzählen würde.
Ja.
Deswegen könnte das, glaube ich, so ein Film sein, den man einfach ganz nett wegguckt.
Vielleicht, ja.
Solange Shia LaBeouf nicht dabei ist.
Ich habe gehört, damit es im fünften Teil nicht langweilig wird, sollen sich dieses Mal Autos in Roboter verwandeln.
Nein.
Doch, wirklich. Habe ich gehört.
Das ist aber ein ganz krasser Spoiler-Alarm.
Juli.
Ich darf den Anzug behalten?
Na klar. Mir passt er nicht. Tu einfach nichts, was ich tun würde. Und tu auf keinen Fall, was ich nicht tun würde. Es gibt da so eine kleine Grauzone und genau da bewegst du dich.
Der eine heißt Robert Downey Jr., den kennen wir seit gefühlt 100.000 Jahren im Marvel-Universum. Der andere heißt Tom Holland und den kennen wir erst seit dem dritten Teil von Captain America.
Aber seitdem haben wir ihn auch richtig, richtig, richtig lieben gelernt, denn wie Spider-Man in Captain America Civil War eingeführt wurde, das war einfach nur großartig. Und wenn der Film, der ja eigentlich ein Reboot, das dritte Reboot von Spider-Man, nein, also das zweite Reboot nach dem dritten, also es ist jetzt die dritte Serie, nach Tobey Maguire und Andrew Garfield,
richtig.
Der ja noch nicht mal den dritten Film fertig machen durfte, der vom zweiten einfach so abgesägt wurde, zu Teilen zu Recht, aber mir tut er auch irgendwie so ein bisschen leid, könnte Tom Holland jetzt endlich der Spider-Man werden, den wir uns alle schon immer gewünscht haben.
Ach, wenn am Ende des Jahres noch so viel Film übrig ist. Bis Juli haben wir es geschafft, gleich machen wir die zweite Jahreshälfte.
Die Radio Wissen, eine Stunde Film.
Bis Juli haben wir es eben geschafft, Anna. uns durchs Jahr zu navigieren mit den großen Filmen, die starten. Lass uns da weitermachen. Zum Beispiel mit einem Film des Mannes, der nach wie vor für die beiden erfolgreichsten deutschen Kinofilme aller Zeiten zuständig ist. Den kann man nicht einfach außen vor lassen. Der Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise. Nochmal nachgeguckt mit 11 beziehungsweise 9 Millionen Besuchern im Kino. Die beiden erfolgreichsten Filme aller Zeiten, deutschen Filme. Ich weiß nicht, bei Bully Parade der Film, wie das im Endeffekt aussehen soll.
Könnte auch so ein aufgewärmtes 90er-Revival werden.
Ganz genau die Angst habe ich auch. Startet am 20.07. werden wir dann, wenn es soweit ist, vielleicht nochmal ein genaueres Auge drauf haben. Dünkirchen startet auch im Juli, wäre vielleicht nur Just Another World War II Movie, wenn nicht Christopher Nolan der Regisseur wäre und Tom Hardy sein Hauptdarsteller. Die kennen sich aus The Dark Knight Rises.
Die kennen sich, die mögen sich, die funktionieren zusammen und Christopher Nolan wird auch mal wieder Zeit, dass er mal einen richtig geilen Film macht.
Dann wird es ganz interessant, nämlich im August Alien Covenant. Haben wir schon viel drüber geredet. Michael Fassbender als zwei Androiden und Ridley Scott hoffentlich mit Antworten auf die vielen, vielen Fragen, die wir nach Prometheus hatten, wird ja filmisch das Bindeglied zwischen Prometheus und dem ersten Alien-Film von 1979 und hoffentlich besser als Prometheus, oder?
Ich bin ja gar nicht von diesen neuen Alien-Filmen so ein großer Fan und Michael Fassbender hat ein bisschen was gut zu machen mit den letzten beiden Filmen, die er gemacht hat.
Richtig.
Insofern gucken wir mal.
Ganz spannend ist, dass genau nach Alien Covenant Blade Runner 2049 startet. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber ich wollte es nur erwähnt haben, weil tatsächlich Ridley Scott damals diese beiden Filme auch nacheinander gedreht hat. Das sind die beiden Filme, die ihn unsterblich gemacht haben, Alien und Blade Runner. Und genau diese beiden Remakes kommen dieses Jahr nacheinander in die Kinos. Wird ganz spannend, die wirklich sich ganz genau anzugucken. Im Oktober sind wir dann nochmal bei Marvel mit Thor 3. Da muss ich immer so einen blöden Zonkwitz hinten dran machen. Bei
aber
Thor 3 denke ich immer,
oder so
er heißt Ragnarok, genau. Drittes Mal Thor in der Hauptrolle, der hat auch was gut zu machen, denn bei Captain America Civil War war er nicht dabei, genau wie der Hulk, hat also ein bisschen pausiert, kommt jetzt im Solo-Abenteuer zurück und dann, und das möchte ich positiv, du ziehst die Stirn kraus.
Ich habe gerade überlegt, was jetzt kommt, aber ich weiß jetzt wieder, was jetzt kommt und ich bin einfach,
ich weiß, du bist
DC hat bei mir irgendwie was, hat, ich möchte nicht sagen verkackt, aber ich habe mir mit Absicht den Trailer noch nicht angeguckt von Justice League, deswegen höre ich jetzt einfach mal kurz weg.
Und ich habe ihn mir angeguckt und du hörst verdammt nochmal zu, da sind wirklich lustige Sachen drin.
Er sagte, er kämpft an unserer Seite?
Mehr oder weniger.
Ja, mehr oder eher weniger?
Oder eher weniger.
Er hat Nein gesagt.
Er hat Nein gesagt.
Er hat Nein gesagt. Es geht um Aquaman. Ich meine, wir wissen natürlich aus langjähriger Erfahrung.
Ich sagte es schon und ich sage es wieder. Aquaman ist scheiße.
Aber in dem Fall, bei diesem Trailer muss ich sagen, DC kriegt von mir kleine Vorschusslorbeeren. Es ist wirklich witzig, was man da sieht. Zwischen Ben Affleck, natürlich wieder als Batman, Gal Gadot, Wonder Woman. Dann haben wir Aquaman dabei und auch Flash ist drin in diesem Trailer. Und der macht ehrlich gesagt Hoffnung. Bis November müssen wir warten, bis der in die Kinos kommt. Könnte was werden. Dann haben wir im Dezember noch Star Wars Episode 8. Naja, komm, ist eine relative Bank. Ich weiß, du warst nicht so der Mega-Fan von Rogue One. War ich, was die Story angeht, auch nicht. Vom Look her aber sehr wohl. Episode 7, das Erwachen der Macht, war ein Hammer. Erwartest du was Schlechtes von Episode 8?
Nee, eigentlich nicht. Insofern, ich glaube, den gucke ich mir mal an.
Sehr gut. Und dann 21.12., da freue ich mich drauf, Pitch Perfect 3 Mädchenfilm. Und ich stehe drauf. Anna Kendrick und Rebel Wilson sind wieder mit dabei. Die gehören da auch rein. Und Elizabeth Banks führt zum zweiten Mal Regie. Das hat sie gut gemacht bei Pitch Perfect 2, fand ich.
Immer noch für mich eine der besten Filmeröffnungsszenen des letzten Jahres, wie Rebel Wilson auf dieser Wrecking Ball-Kugel ihr Innerstes nach außen kehrt.
Wahnsinnig witzig. Das sind die großen, die sogenannten Blockbuster des Jahres 2017. Wir wollen natürlich noch auf ein paar andere gucken. In den verbleibenden 20 Minuten eine Stunde Film und das machen wir gleich auch.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich gebe das ja nicht so gerne zu, aber in deinem Fall fällt es mir nicht ganz so schwer, Anna,
zu jetzt sagen, bin ich gespannt,
dass du mir manchmal einfach in Dingen voraus bist. Du bist manchmal einfach, bist du einfach einen Schritt schneller als ich. Ich zum Beispiel sehe La La Land jetzt erst am Donnerstag, freue ich mich sehr drauf. Du dagegen hast ihn schon gesehen. Weil
zweimal.
Du aber, jetzt hör mal auf anzugeben. Du musst es doch nicht, da sage ich was Nettes über dich, weißt du. Und gleich irgendwie, zack, muss noch einen oben drauf geben. Du warst ja auch in Venedig. So, und da ist der Film gelaufen, da hast du ihn zum ersten Mal gesehen.
Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und zum ersten Mal lieben gelernt. Ich habe ihn mir dann nochmal angeguckt, als er vor ein paar Wochen irgendwie schon mal in Berlin kam. Und ich summe immer noch.
Musik. stars are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see.
Ich singe jetzt nicht mit.
Ich bin
es
sehr
ist
dankbar.
Vielleicht besser, aber es ist tatsächlich Ryan Gosling.
Zusammen mit Emma Stone, die singen und tanzen in La La Land, dem wirklich gefeierten Film von Whiplash-Regisseur Damien Chazelle. Toller Film übrigens gewesen. Wer den nicht gesehen hat, der soll dann auch noch nachholen.
Erst Whiplash schafft man noch.
Super.
Und dann La La Land nächste Woche.
Und dann nächste Woche La La Land. Der hat große Chancen, in dieser Awards-Season richtig abzuräumen. Ab nächster Woche ist der Film dann endlich auch bei uns in den Kinos. Ich sehe ihn, wie gesagt, jetzt am Donnerstag, bin sehr gespannt. Und Anna summt nicht nur seit September mit, sondern du bist auch, was den Vorschusslorbeeren-Anteil angeht, auf der Seite derer, die sagen, gerechtfertigt, gerechtfertigt.
Absolut. Wenn es auch ein sehr, sehr anachronistischer Film ist, es ist ein klassischer Musicalfilm im modernen Gewand und genau das, was wir im Moment brauchen, sagt auch Damien Chazelle.
Now more than ever we need hope and romance on the screen and I think that there's something about musicals that just get at something that only movies can do, that idea of movies as a dreamland, movies as the language of our dreams, and movies as a way of expressing a world in which you break into song, that emotions can violate the rules of reality. There's something really simple and beautiful about that, and it's kind of part of what movies are all about, I think.
Dem kann ich nur zustimmen und La La Land ist wirklich ein Film voller Höhen und Tiefen über das Leben als Künstler.
Seit Mamma Mia wissen wir, wie die Range von Musicalfilmen ist, nämlich von wirklich sehr gut bis wirklich sehr, 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 sehr überflüssig. Dieses altbackene, verkitschte hier nicht drin?
Es ist ein bisschen drin, aber es klingt tatsächlich abschreckender, als es ist. Es ist verkitscht, ja, aber es ist überhaupt nicht altbacken. Allein die erste Szene im Stau. Es ist eine Plansequenz, die mehrere Minuten dauert, also eine Plansequenz, das heißt eine Szene ohne Schnitt, eine Kamerafahrt über die Autos, die auf der Autobahn stehen und die Fahrer und Beifahrer steigen aus, singen, tanzen. Es ist unglaublich. Da könnte der Film noch kippen, aber er tut es eben nicht. Und du musst dich einfach von dieser verklärten, altbackenen, verkitschten Vorstellung lösen, sagt auch Damien Chazelle.
I think there's a reason why the older musicals are timeless and it has to do with their simplicity, it has to do with not overcutting, it has to do with being very kind of truthful about when people break into song, not trying to force songs in, but allowing the emotions to dictate the songs. We talked a lot about, you know, okay, how do you justify a musical today? And we found ironically that the way to justify today was actually going back to a lot of those traditions and trying to think, what are today's emotions that can lead to a musical number? No one breaks into song unless it's emotionally justified in some way. But then once you allow yourself that possibility, then you have a responsibility to go all the way.
Das macht er und dabei ist er wirklich modern und überhaupt nicht altbacken. Und Emma Stone, die sagt auch, also die ja hier die Hauptrolle spielt, von wegen Musicals, die funktionieren nicht mehr. Man braucht einfach nur die richtige Story und die hat der Film.
What I would hope young people would take away from it is, I don't know if you remember when Conan O'Brien left his show, but he made a speech at the end of it and he said to let go of cynicism and that cynicism was the ugliest quality to him. And I think something about Damien and what Damien created and the hopefulness and the joy and the beauty of this medium, but also this story, is about not that there aren't cynical moments where the characters slip into a kind of cynicism about what they're going through, but this movie is in no way cynical. It's about dreaming and hoping and working towards something to achieve something. And I think young people have fallen into a lot of cynicism and making fun of things and pointing out the flaws in everything. And this movie is anything but that.
Der Film steckt wirklich voller Lebensfreude. Natürlich auch so ein bisschen Kitsch, aber Stone und Gosling als aufstrebende und mit sich selbst hadernde Künstler, das funktioniert. Der Film hebt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ab. Es gibt eine Szene in der Sternenwarte, die wirst du, glaube ich, hassen. Aber ich habe wirklich beim zweiten Mal gucken dieser Szene wirklich entgegengefiebert. Und dieses, ja, das darf der Film auch. Also so ein bisschen dieses Abheben, Verklärte. Denn wenn er das nicht tun würde, dann wäre er auch nicht wirklich ehrlich zu sich selbst.
Sternen. Warten, Szene.
Du wirst, wenn du ihn gesehen hast, wirst du wissen, was ich meine.
Ja, ist mir aufgeschrieben. Lass uns kurz über Ryan Gosling und Emma Stone sprechen. Die beiden kennen sich ja nun seit Crazy Stupid Love, wo sie gemeinsam vor der Kamera gestanden haben. Funktionieren die hier auch wieder so gut wie da?
Das tun sie, weil sie beide so eine Star-Aura haben. Die singen und tanzen nicht immer perfekt, aber sie vertrauen sich und auch einander und sie nehmen sich gegenseitig auf die Schippe. Sie kennen auch diese Situationen, die sie durchleben. Gerade Emma Stone zum Beispiel, dieses Gefühl von Casting zu tingeln und nie gut genug zu sein. Und um es wirklich wirklich nochmal festzuhalten, ich weiß nicht, ob ich mich bisher deutlich ausgedrückt habe, alle Vorbehalte gegenüber Musicals über Bord werfen und unbedingt La La Land gucken, denn schöner wird es 2017 nicht mehr.
So, das ist ein Statement von Anna Wollner. Ich, wie gesagt, werde dem ab Donnerstag hoffentlich beipflichten. Ab nächste Woche könnt ihr schon reingehen in La La Land, einen sehenswerten Film, nicht aus der Kategorie Blockbuster, welche dann noch so reingehören. So ein kleines Auswählchen haben wir euch zusammengestellt. Gibt's gleich.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Es ist nicht alles Gold, was Blockbuster. Das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, oft genug feststellen dürfen, Anna.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt.
Ne? Das mit dem Gold wollte ich irgendwie drin haben im Satz. Weil er ja nun mal aus Gold ist, der Oscar, und wir auch ein bisschen noch auf die Filme schauen wollen, die keiner von uns bisher so großartig auf dem Radar hat, wenn er so die Plakate von 2017 durchblättert, die aber durchaus sehenswert sind. La La Land war der erste, der schon nächste Woche startet. Was hast du sonst noch Award-Season-mäßig sinnvoll rausfinden können?
Da kann man ja auf den Festivals im Herbst immer so ein bisschen vorgucken, was da so kommt, weil sich die ganzen Amis da ja in Stellung bringen. Nächste Woche kommt La La Land, die Woche drauf schon, nämlich am 19.01. kommt Manchester by the Sea, ein Drama mit Michelle Williams und Casey Affleck von Kenny Lonergan, aus dem ich rauskam und dachte, da ist wirklich jeder Dialog perfekt. Mhm. Es ist eine Familientragödie. Casey Affleck spielt einen sehr, sehr traumatisierten Mann, der seinen Neffen als Pflegekind bei sich aufnehmen soll, weil sein Bruder gestorben ist, ja, und da alte Familientraumata aufbrechen. Das ist wirklich großartig gespielt. Dafür wird es für Michelle Williams eine Nominierung als beste Nebendarstellerin geben. Casey Affleck bekommt eine Nominierung als bester Hauptdarsteller. Mhm. Der nächste Film, ich glaube, oh Gott, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, siehst du, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, ist Lion. Das ist ja der Film mit Dev Patel und Nicole Kidman. Der wird von den Weinstein-Brüdern so ein bisschen hofiert, weil sie ihn eben produziert haben und jetzt ins Kino bringen. Das ist so ein klassischer Tearjerker, so ein Feel-Good-Movie, in dem du am Ende da gesessen hast und Rotz und Wasser geheult hast. Mhm. So ging es zumindest allen, die auf der Weltpremiere waren. Selbst Nicole Kidman wurde zwischendurch von ihrer Schwester angehauen und gesagt, sag mal, geht der Film so weiter, weil es ist Minute 10 und alle meine Taschentücher sind verbraucht. Und ja, dieser ganze Film ist so.
Fangen wir damit an, woher du kommst.
Kalkutta.
Welches Viertel?
Ich wurde adoptiert, ich bin nicht wirklich Inder. Die Erinnerung kommt zurück an ein Leben, das ich vergessen hatte.
Alles okay?
Ich hatte eine andere Familie. Eine Mutter. Einen Bruder. Ich sehe noch ihre Gesichter.
Was ist passiert?
Was ist passiert, ist hier genau die richtige Frage. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Ein kleiner indischer Junge, der durch eine Verkettung unglücklicher Zustände in einem Zug einschläft und 1600 Kilometer fern der Heimat in einem anderen indischen Bundesstaat aufwacht, sich dort nicht auskennt, nicht verständigen kann, weil er die Sprache nicht spricht, von einem australischen Elternpaar adoptiert wird und 30 Jahre später versucht über Google Maps, also das ist ein bisschen älter, diesen Bahnhof zu finden, an dem er damals verloren gegangen ist. Dieser Film ganz, ganz groß und noch der Vollständigkeit halber zu erwähnen, Natalie Portman wird eine Oscar-Nominierung für Jackie bekommen, wo sie die Witwe Kennedys spielt.
Letztes Jahr hatten wir diesen Hashtag OscarSoWhite. Ist das eine Gefahr, die wir dieses Jahr auch haben?
Es wird ein bisschen ambivalenter sein, wobei sich der Film The Birth of a Nation durch die Eskapaden seines Regisseurs und Drehbuchautors selber disqualifiziert hat. Es gibt noch in United Kingdom, Loving und The Queen of Katwe und natürlich der Film, der La La Land die meisten Awards wegschnappen wird, Moonlight.
At some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. Can't let nobody make that decision for you.
Ein ganz intensives, von Brad Pitt produziertes Drama in drei Kapiteln um einen jungen, schwarzen, homosexuellen Jungen in den Vororten von Miami. Wirklich ein Film, wenn ich an den zurückdenke, noch immer Gänsehaut habe.
Und ein Wort auf jeden Fall auch noch zu Blade Runner, eben schon kurz angesprochen, denn zwei Ridley Scott-Legenden kommen dieses Jahr ins Kino, wobei Ridley Scott nur die eine, nämlich quasi die Prometheus-Nachfolge und Alien-Vorgeschichte selbst inszeniert hat. Blade Runner hat er Denis Villeneuve überlassen.
Blade Runner hat er Denis Villeneuve überlassen und das ist das Beste, was er damit tun konnte, denn es gibt, glaube ich, im Moment keinen anderen Regisseur in Hollywood außer Denis Villeneuve, der weiß, mit diesem Stoff umzugehen. Harrison Ford wird wieder mit dabei sein und neu an seiner Seite Ryan Gosling, und es ist ein wunderschöner Bogen zu La La Land.
Replikanten sind wie jede andere Maschine. Sie sind entweder von Nutzen oder eine Gefahr. Wenn sie von Nutzen sind, ist das nicht mein Problem.
cooler Look im Trailer auf jeden
Fall. Cooler Look im Trailer und den perfekten Starttermin, dass dieser Film eventuell Venedig eröffnen könnte.
Ah, wir drücken die Daumen und schauen noch zum Ende der Sendung für heute zumindest kurz auf die Serien 2017. Eben als Musik lief, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ist natürlich bei Serien immer extrem schwierig, wenn es dann nur einen Trailer gibt, da was Aussagekräftiges drüber sagen zu können, über 8, 10, teilweise 12 Folgen, über vielleicht mehrere Staffeln sogar, wie sich das entwickeln wird. Ich kann euch sagen, worauf ich gespannt bin. Auf jeden Fall auf die Wiederaufnahme von 24, Legacy, wird es heißen. Wir kennen das von Wiederaufnahmen von Filmen, die heißen dann gerne mal Legacy. Kiefer Sutherland wird nicht mehr dabei sein. Es hat einfach nicht hingehauen. Er wollte den Kinofilm, die wollten eine Serie. Da war er wieder irgendwie dann dagegen. Also da gibt es eine Neuaufnahme. Dann haben wir ein neues Marvel-Konglomerat sozusagen. The Defenders starten neu. Dazu Marvels Iron Fist startet neu. Parallel läuft ja aber auch Daredevil und Jessica Jones und Luke Cage. Wir befinden uns dann also quasi mittlerweile in 5 Marvel-Serien, die alle miteinander verwoben sind. Ob das denn totalen Overkill bringt oder miteinander noch irgendwas wirklich Sehenswertes ergibt, ist die andere Frage. Und ab nächster Woche, da freue ich mich drauf und bin sehr gespannt, A Series of Unfortunate Events.
Hallo, 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 Kinder.
Ich bin Graf Olaf, euer neuer Vormund. Wisst ihr, was das ist?
Sieht aus wie eine Liste.
Falsch! Es ist eine Liste. Sie enthält Hausarbeiten.
Die Bücher in Amerika sehr erfolgreich, bei uns nicht so sehr bekannt. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse heißt es bei uns auf Deutsch. Ich bin sehr gespannt auf Neil Patrick Harris. Es wird seine zweite Serienrolle werden nach dem legendären Barney Stinson. Hast du es gesehen mit dem Kinn und der Nase?
Ich habe bisher auch nur den Trailer gesehen, weil als wir mit ihm sprechen durften, gab es ja noch nicht wirklich fertiges Material. Ich werde es mir die auf jeden Fall dieses Wochenende jetzt schon mal angucken.
Das lohnt sich bestimmt. Also ich bin guter Dinge, zumal Neil Patrick Harris nächste Woche Dienstag in eine Stunde Film unser Gast sein wird. Anna hat's gesagt, wir haben ihn getroffen. Was er erzählt hat zu dieser neuen Serie, zu seinem zweiten neuen Alter Ego nach Barney Stinson, ob dieser Graf Olaf eins werden könnte, hört ihr nächste Woche. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Wir sagen tschüss.
Und viel Spaß im Kino.
Bis dann.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.